Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Manfred Lütz, Arzt, Theologe, Schriftsteller. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Er ist Mitglied des Päpstlichen Rates für die Laien, Mitglied im Direktorium der Päpstlichen Akademie für das Leben und Berater der Vatikanischen Kleruskongregation. Seit 1997 ist er Chefarzt des Alexianer Krankenhauses in Köln. Einen besonders breiten Bekanntschaftskreis erlangte Dr. Lütz als Autor mehrerer Bestseller. In seinen Büchern befasst er sich, nicht selten auch humorvoll, mit Gesundheit und Kirche. Auch als Dozent, Vortragsredner und Interviewpartner ist Manfred Lütz sehr gefragt. Herr Dr. Lütz, Sie sind Chefarzt, Neurologe, Bestsellerautor, gefragter Vortragsredner, Berater des Papstes, Gründer einer Behindertengruppe. Wie ergänzen sich denn diese mannigfaltigen und vielseitigen Wissenschaftszweige?
Also ich habe Psychiatrie und Psychotherapie gemacht, weil mich das sehr interessiert hat, weil ich gerne mit Menschen arbeite und Psychiatrie ist eigentlich die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 40 Jahre. Man kann heute wirklich psychisch kranken Menschen ganz toll helfen. Und andererseits bin ich auch Theologe, weil mich Theologie und Philosophie immer interessiert hat. Aber wenn ich das alleine gemacht hätte, dann hätte ich Sorge gehabt, dass ich irgendwann so auf einer Wolke lande und nur noch so mich in Theorien aufhalte. Und da ich eben Laie bin und kein Priester und keine Seelsorge betreibe, war mir eigentlich wichtig, dass ich auch einen Bereich habe, wo ich den direkten Kontakt mit Menschen habe. Und vieles andere, das Bücherschreiben, dass ich im Kabarett auftrete und so weiter, das hat sich nachher einfach so ergeben.
Es ist bekannt, dass Sie als Rheinländer Ernsthaftes unterhaltsam zu sagen vermögen, dass Sie auch viel Humor besitzen. Was ist Humor? Abgesehen jetzt von dem volkstümlichen Bonmot, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Das genau zu definieren, ist immer ganz schwierig. Ich bin mal auf einer Humortagung eingeladen gewesen in Salzburg. Das war die humorloseste Veranstaltung, die ich je besucht habe. Ich finde, Humor ist eine Möglichkeit, ein bisschen von sich selbst Distanz zu nehmen. Und Humor ist vor allem, wenn man sich selbst auch auf den Arm nehmen kann. Und wenn man alles nicht so bierernst nimmt.
Wie sieht es in der Kirche mit dem Humor aus? Hat auch die Kirche Humor?
Humor und Religion haben viel miteinander zu tun, denn man muss mal ein bisschen Abstand von sich nehmen können. Und die Kirche bietet ja die Möglichkeit, dass man mal vom alltäglichen Getriebe Abstand nimmt und auf das Wesentliche guckt. Und guter Humor ist ja ein Humor, der auf das Wesentliche lenkt.
Sie sind Theologe. Papst Benedikt Emeritus unterstrich immer wieder, Glaube und Vernunft sind keine Gegensätze. Gibt es einen vernünftigen Glauben also? Oder ist der Glaube eine völlig andere Kategorie als die Vernunft, also mehr als eine intellektuelle Befindlichkeit?
Ganz sicher ist der Glaube mehr als Vernunft, aber er ist nicht unvernünftig. Und das ist mir natürlich auch immer wichtig gewesen. Ich habe ein Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Ich habe von einigen Menschen gehört, die dadurch zum Glauben gekommen sind, wobei man natürlich nie nur durch ein Buch zum Glauben kommt. Man kann aber durch ein Buch Müll wegräumen, nenne ich das immer. Also irgendwelche scheinbaren Widersprüche, die der Glaube gegenüber der Vernunft hat, ausräumen. Und dann haben Menschen einen Zugang zur existenziellen Erfahrung des Glaubens. Das ist viel mehr als bloß Wissen. Und das ist der Glaube, der wirklich existenziell uns durchs Leben trägt und den Papst Benedikt XVI. Meint.
Warum ist es dann doch immer so schwer zu glauben? Es gibt ja vieles, das der reinen Vernunft widerspricht, zum Beispiel das Ostergeheimnis, die Auferstehung vom Tode oder die jungfräuliche Empfängnis oder die Dreifaltigkeit. Warum ist das so schwer zu verstehen?
Ich glaube nicht, dass das Widersprüche gegen die Vernunft sind. Auch wenn ich mich in einen Menschen verliebe, kann ich das nicht mit Vernunftgründen begründen. Sondern das ist etwas Existenzielles, dass das Vernünftige übersteigt. Schon bei Shakespeare heißt es, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit euch träumen lässt. Man muss aufpassen, dass man nicht diesen neuen Atheisten auf den Leim geht, die sagen, also die Welt ist nur das, was die Wissenschaft beschreibt. Eine nützliche Welt, ich lebe auch in dieser Welt. Aber auch der Physik-Nobelpreisträger liebt seine Frau. Das hat er aber nicht physikalisch erkannt. Aber das ist für ihn existenziell eigentlich wichtig. Und wenn er eines Tages auf dem Sterbebett liegt, wird er sich an die Liebe seiner Frau erinnern. Und so ist der Glaube auch etwas, was mit Liebe zu tun hat. Gott ist die Liebe, sagen wir. Und das ist etwas Existenzielles, was einen ergreift und was man im Lächeln von Mutter Teresa erleben kann.
Welche sind denn die Quellen, die spirituellen Quellen, die uns Menschen zum eigentlichen Kern unserer Existenz führen? Was ist das, der tiefste Sinn des Lebens.
Papst Benedikt XVI. Hat mal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das ist sicherlich bei jedem Menschen anders. Es gibt Menschen, die plötzlich ein Aha-Erlebnis haben. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Wege, wie man zu Gott findet. Und dass es so schwierig ist, wie Sie gerade gefragt haben, das liegt daran, dass das Leben ja sonst ganz sinnlos wäre. Wenn wir immer wieder in Dunkelheiten kommen in unserem Leben, dann ist ja der Sinn dieser Dunkelheiten das Helle, was wir dann durch die ganzen Dunkelheiten hindurch ersehnen und dann auch finden können. Das Ziel der Fastenzeit ist ja nicht das Fasten an sich. Das Ziel der Fastenzeit ist der Osterbraten. Und der Ziel unseres Lebens ist letztlich das ewige Leben.
Würden Sie die folgende Frage als eine gefährliche Frage bezeichnen? Sind Christen vor Gott bessere Leute als Agnostiker?
Wir wissen überhaupt nicht, wer genau Christ ist und wer genau Agnostiker. Wir Katholiken sind auch Agnostiker im wörtlichen Sinne. Wir sind nicht Gnostiker. Die Gnosis, also die Leute, die behaupteten, wir wissen ganz genau, wer Gott ist, die sind aus der Kirche ausgeschlossen worden in der frühen Christenheit. Nicht derjenige, der Gott weiß, ist der wahre Christ, sondern derjenige, der liebt. So heißt es im ersten Johannesbrief, Geliebte, wir sollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe.
Die Psychiatrie ist eine eher moderne Fachrichtung. Hängen damit auch der Gesundheitswahn und der Fitnesskult unserer Zeit zusammen?
Ja, es gibt natürlich diesen Gesundheitswahn in allen Bereichen, auch in der Psychiatrie. Die Leute denken ja verrückterweise, wir Psychiater und Psychotherapeuten könnten den Sinn des Lebens und das Glück produzieren. Das ist natürlich Unsinn. Das können wir Psychiater und Psychotherapeuten überhaupt nicht erreichen. Das ist ein religiöses Ziel. Das heißt, Menschen suchen häufig spirituelle, geistliche Erlebnisse, Sinnerlebnisse in der Psychotherapie und die kann die Psychotherapie überhaupt nicht bieten.
Viele Menschen klagen über zu viel Stress. Sie sprechen in ihren Büchern viel von Lebenslust. Alle Menschen suchen nach dem Glück. Allerdings meinen darunter beinahe alle etwas anderes. Was ist nun das wahre Glück auf Erden?
Ich habe ein Buch geschrieben, Lebenslust, wieder die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Und das ist ein bisschen eine Einführung ins Christentum unter einem Tarntitel. Weil wenn Sie Bücher schreiben, wo vorne eine Kirche drauf ist, dann kaufen das nur die üblichen Verdächtigen, also Katholiken und Katholikenhasser. Aber um eine breitere Gesellschaft zu informieren, habe ich da ein bisschen darauf hingewiesen, dass wenn man die Gesundheit für das höchste Gut hält, das natürlich eine Anleitung zum Unglücklichsein ist, weil die absolute Gesundheit kann man überhaupt nicht erreichen. Und die Menschen, glaube ich, sehnen sich heute immer noch nach dem ewigen Leben. Da sie an einen Jenseits nicht mehr glauben, versuchen sie es im Diesseits sozusagen zu produzieren, durch Körner, dadurch, dass sie durch die Wälder laufen und so weiter. Es gibt Menschen, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal leider sagen. Das heißt, das ist eine Form der Plastikreligion. Das führt nicht zum wirklichen Glück. Und das füllt ein bisschen das Vakuum in unseren Breiten aus, das religiöse Vakuum, was sich hier ausgebreitet hat.
Sie haben sogar eine kleine Geschichte über den Größten geschrieben, nämlich über Gott. Wie lautet die Kernaussage in diesem Buch von Ihnen?
Also das Buch Gott, eine kleine Geschichte des Größten, hatte das Ziel, mal alle Argumente, die es für den lieben Gott gibt, zusammenzustellen und das allgemeinverständlich und unterhaltsam zu tun. Und sozusagen auf einer Bestsellerschiene. Also ein Journalist hat mich mal gefragt, wollten Sie damals eigentlich einen Bestseller schreiben? Da habe ich gesagt, hören Sie mal, wenn ich für einen Menschen schreiben will, da schreibe ich einen Brief. Klar wollte ich einen Bestseller schreiben. Dumme Frage. Aber ich glaube, das Prinzip dieses Buches war ein bisschen, dass man mal eine breitere Gesellschaft erreicht. Wir haben das Problem heute, dass wir vielfach nur noch Theologensprache sprechen. Die Buchhändler haben mir damals gesagt, Theologensprache ist unverkäuflich, ja? Können Sie gar nicht verkaufen, ja? Brauchen Sie gar nicht zu drucken, können Sie fotokopieren. Das heißt, wir haben als Theologen häufig eine Sprache, die die Leute abschreckt, weil es so vor Fachbegriffen wimmelt. Und sobald man dann in dieser Weise redet, sagen sich viele Leute, die mit der Kirche sonst nicht viel zu tun haben, das ist mir fremd. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Menschen aufs Maul schauen, wie Luther das mal gesagt hat, und wirklich in der Sprache der Menschen ihnen die Botschaft vom Heil verkünden.
Sie sind Katholik. Ist der Mensch die größte Gefahr seiner selbst?
Ich glaube, dass es das Böse gibt. Und ich glaube auch, dass es den Bösen gibt. Ich glaube, dass das Böse etwas Personales ist und dass jeder Mensch immer gefährdet ist, böse zu handeln. Und das macht das Leben ja auch so spannend. Wir können nicht einfach uns zur Ruhe legen und sagen, naja, ich bin jetzt getauft, ich bin gefirmt, da kann ja nichts mehr passieren und lebe so vor mich hin. Nein, ich kann jeden Tag gefährdet werden wieder. Und so bin ich mir selbst auch schon mal die erste Gefahr. Und bevor ich auf andere Leute zeige, die böse sind, sollte ich bei mir selbst Gewissenserforschung betreiben.
Welcher Philosoph der Antike ist Ihrem Denken und Handeln am nächsten?
Vielleicht Sokrates in seiner Mentalität. Ich habe jetzt ein Buch, nochmal ein Buch, Bluff, die Fälschung der Welt, geschrieben. Ein bisschen ein umgekehrter Feuerbach, ja. Also Feuerbach ist davon ausgegangen, dass es Gott nicht gibt und hat sich das merkwürdige Phänomen der Religion versucht zu erklären. Und ich gehe natürlich davon aus, dass es Gott gibt und versuche das merkwürdige Phänomen des Atheismus zu erklären. Das kann man auch psychologisch ganz gut erklären. Und bei diesem Buch gehe ich ein bisschen vor wie Sokrates. Das heißt, dass ich sozusagen zu den Menschen auf den Markt gehe und versuche, Menschen nachdenklich zu machen und zu sagen, hör mal, wir leben doch heute alle in künstlichen Welten. In der Wissenschaftswelt, der Psychowelt, der Medienwelt, der Finanzwelt. Das sind alle wichtige Welten und nützliche Welten. Ich lebe ja selbst in der Psychowelt professionell. Aber in all diesen Welten kommt das existenzielle Leben nicht vor. Es kommt Liebe nicht vor. Der Sinn des Lebens, Gott kommt da nicht vor. Gut und Böse kommt da nicht vor. Darf da auch gar nicht vorkommen. Das ist auch ganz in Ordnung. Aber wenn ich nur noch in diesen Welten lebe und mein eigenes, kurzes, unwiederholbares Leben weniger wichtig und weniger real erlebe als diese künstlichen Welten, dann wird es problematisch. Und dieses Buch hat so ein bisschen einen sokratischen Ansatz, Menschen selbst nachdenklich zu machen und sie nicht von oben herab zu belehren.
In Europa werden heute in immer mehr Ländern Gesetze verabschiedet, die eine Sterbehilfe zulassen. Sie sind Arzt und Theologe. Was sagen Sie uns zum grenzüberschreitenden Thema Euthanasie?
Dass wir am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens die Würde des Menschen nicht mehr wirklich respektieren, das macht ja auch nichtchristliche Philosophen inzwischen nachdenklich. Der Mensch seine Würde auf der Gottebenbildlichkeit beruht, dann darf der Mensch nicht sich selbst zu Gott machen und nicht selbst über Leben und Tod entscheiden. Am Beginn des Lebens, da ist die Abtreibungsfrage ja relevant, in Deutschland gibt es Spätabtreibung, da werden Kinder noch im Geburtskanal mit einer Kaliumspritze ins Herz getötet. Das wissen die meisten Leute überhaupt nicht. Und am Ende des Lebens gibt es dann in Holland inzwischen Situationen, dass 250 Niederländer pro Jahr totgespritzt werden mit Kommissionsbeschluss, obwohl sie noch bei vollem Bewusstsein sind und ohne zugestimmt zu haben, wie eine staatliche Kommission, die Remling-Kommission, festgestellt hat. Und das kommt auch nur, das widerspricht zwar der gesetzlichen Regelung, kommt überhaupt nur raus, weil es anonymisierte Befragungen sind, zeigt aber, wenn der Damm mal gebrochen ist, gibt es letztlich kein Halten mehr.
2011 hielt Papst Benedikt XVI. Eine große Rede in Deutschland. In dieser großen Rede rief er die Kirche dazu auf, freiwillig auf Macht zu verzichten, um wieder glaubwürdiger in die Welt hineinwirken zu können. Sein Nachfolger, Papst Franziskus, hat dieses Vermächtnis übernommen. Wie sieht eine Kirche ohne Macht aus?
Also ganz ohne Macht wird sicher nicht gehen. Aber auf eine übertrieben große Macht zu verzichten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich war damals bei der Rede Papst Benedikt XVI. Im Konzerthaus in Freiburg dabei, am 25. September 2011. Und das war unglaublich. Da waren diese ganzen kirchlichen Funktionäre, die nach der Rede völlig wirr durch die Gegend liefen und sagen, das darf doch nicht sein, darf doch nicht wahr sein. Der Papst preist die Säkularisation. Der Papst sagt, wir sollen auf Macht verzichten. Das schlägt uns ja das Fundament weg. Und Benedikt XVI. Hat das aber, glaube ich jedenfalls, so ein bisschen als sein Vermächtnis an seine deutsche Kirche gesagt. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch Institutionen brauchen. Aber wir müssen einfach nüchtern feststellen, dass wir in Deutschland in den letzten 30 Jahren 30% weniger Kirchenbesuch haben und gleichzeitig 30% mehr Institutionen. Wenn die Kirche in diesen vielen Institutionen bei weit über 500.000 Angestellten in den Privatbereich von Mitarbeitern hineinleuchtet, dann akzeptiert die Gesellschaft das nicht mehr. Und dieses cuius regio, eius religio, wem die Gegend gehört, der kann auch die Religion bestimmen, wie das früher so der Grundsatz war. Das akzeptieren die Menschen heute nicht mehr. Und auch Papst Franziskus sagt das ja immer wieder. Wir müssen neu überlegen, wie wir mehr eine dienende Kirche werden können und auch so wahrgenommen werden können. Nicht eine mächtige Kirche, die über das Arbeitsrecht versucht, die Leute sittlich und katholisch zu halten. Das geht heute nicht mehr.
Sie haben uns heute manche Wahrheiten mit dem Ihnen eigenen Gespür für Humor gegen den Strich gebürstet. Letzte Frage. Was ist die Wahrheit für Manfred Lütz?
In der Bibel stellt Pilatus diese Frage. Was ist Wahrheit? Und es ist übrigens auch die Frage, die auf dem ältesten Stück der Bibel gefunden worden ist, dem Papyrus Ryland Krieg aus dem Jahr 130 nach Christus im Staub der ägyptischen Wüste, fand sich genau diese Frage des Pilatus, was ist Wahrheit? Und die eindrucksvollste Antwort auf diese Frage gibt Jesus Christus selbst in dieser Szene, nämlich er schweigt. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Predigt von Kardinal Ratzinger erinnern, der bei uns im Campo Santo Teotonico zu Karfreitag predigte, über das Schweigen Jesu und den heiligen Ignatius von Antiochien zitierte, der gesagt hat, um die Worte Jesu verstehen zu können, muss man erst mal sein Schweigen verstehen. Das heißt, nicht geschwätzig die Wahrheit im Griff haben wollen, ist der richtige Weg, sondern sich ergreifen lassen von der Wahrheit. Und wir glauben ja nicht an eine abstrakte Wahrheit. Wir glauben an eine Person, an den Sohn Gottes. Und an anderer Stelle sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Und dieser Wahrheit glaube ich.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Manfred Lütz, Arzt, Theologe, Schriftsteller. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.